ARD.
Die Störung von GPS-Signalen wird sehr ernst genommen. Und genau deshalb verstärkt die NATO ihre Bemühungen in den Bereichen Hybrid, Cyber und so weiter. Wir haben uns auf Strategien geeinigt, um in diesem Bereich wirklich effektiver zu sein. Ich kann Ihnen versichern, dass wir Tag und Nacht daran arbeiten, dem entgegenzuwirken und sicherzustellen, dass es nicht wieder passiert.
NATO-Generalsekretär Rutte hat sich besorgt über die GPS-Störaktion auf ein Flugzeug mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen gezeigt.
Unsere Wissenschaftsredaktion erklärt, wie solche Signalstörungen funktionieren, was sie bewirken und was dagegen unternommen werden kann.
Außerdem hat sich der russische Präsident erneut zur Ukraine geäußert bei seinem mehrtägigen Besuch in China.
Und wir schauen auf die angekündigte Offensive Israels. Um Gaza Stadt zu erobern, sollen 60.000 Reservisten die Armee verstärken. Aber der Rückhalt bröckelt offenbar. Hallo, ich bin Laura Janke.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Dienstag, den 2. September um 16 Uhr. Israel will Gaza Stadt einnehmen, die letzte Bastion der Hamas, wie es Ministerpräsident Netanyahu sagt. Von dieser Entscheidung rückt er auch nicht ab. Noch ist die große Offensive nicht gestartet, aber sie steht wohl offenbar kurz bevor, oder?
Ja, jedenfalls ist die israelische Armee schon in den Vororten der Stadt aktiv. Am Wochenende gab es wieder Angriffe aus der Luft und am Boden. Das israelische Militär sprach vor wenigen Tagen auch von der Anfangsphase der Offensive. Offizielle Kampfpausen, die es sonst tagsüber für die Versorgung der Menschen gab, die wurden aufgehoben und das Stadtgebiet zu einer, ja, wie es heißt, gefährlichen Kampfzone erklärt.
Und es gibt ja auch Verstärkung für die israelische Armee.
Genau, die israelische Regierung setzt auf weitere Reservisten. Bis zu 60.000 von ihnen sollen einberufen werden. Sie wurden angeschrieben und heute müssen sie sich bei ihren Einheiten zurückmelden, um den Dienst anzutreten. Die große Frage ist, wie viele melden sich tatsächlich? Das fragen nicht nur wir uns, sondern auch viele Menschen in Israel selbst. Aus Tel Aviv berichtet für uns Jörg Poppendick.
Der Widerstand in der Bevölkerung gegen die Fortsetzung des Kriegs im Gazastreifen ist groß, berichtet Gail Talschir im Armeeradio. Sie ist Politikwissenschaftlerin an der Hebrew University. Was wir sehr konsistent in den Meinungsumfragen der letzten Wochen und auch der letzten Monate beobachten können, ist, dass eine sehr deutliche und absolute Mehrheit in der israelischen Bevölkerung die Rückkehr der Geiseln und das Ende des Kriegs dem Fortführen des Krieges vorzieht. 74% der wehrleistenden Soldaten und Reservisten denken, dass es ein Abkommen zur Freilassung der Geiseln und ein damit einhergehendes Ende des Kriegs geben sollte. Diese Zahlen gehen weit über das Oppositions-Koalitionsgefälle hinaus. Das sind 3/4 der Bevölkerung oder besser gesagt 3/4 der dienstleistenden Soldaten. Fast täglich gehen mittlerweile in Israel Menschen auf die Straßen, um sich für ein Abkommen im Gazakrieg einzusetzen. Gestern beispielsweise am ersten Tag nach den langen Sommerferien vor allem Schüler. Im Norden des Landes blockierten sie eine Schnellstraße. Medien berichten von Dutzenden Schulen, in denen Schüler gestreikt haben, für ein Abkommen mit der Hamas. Gail Talschir erzählt, dass das mittlerweile auch eine Mehrheit der Wähler des Likud fordert, der Partei von Ministerpräsident Netanyahu. Das heißt, dass wir innerhalb der Bevölkerung eine Delegitimierung der Regierungsentscheidungen erkennen können. Und streng genommen gibt es innerhalb der Koalition nur 50 Abgeordnete, nachdem die ultraorthodoxen Parteien zum Ende der letzten Parlamentssitzung ausgetreten sind. Wir reden also von einer Minderheitsregierung mit nur 50 Abgeordneten. Und diese Abgeordneten erhalten nicht einmal die Bestätigung der Likud-Wähler, die Gaza-Offensive auszuführen. Sie denken, dass sie politisch motiviert ist. Ein Teilabkommen liegt mittlerweile seit Tagen auf dem Tisch. Die Terrororganisation Hamas hat nach eigenen Angaben zugestimmt. Der Plan sieht eine 60-tägige Waffenruhe und die Freilassung von 10 Geiseln vor. Doch Israels Ministerpräsident Netanyahu will sich dazu öffentlich nicht äußern. Anders als in den vergangenen Monaten noch will Netanyahu kein Teilabkommen. Er strebt jetzt eine Vereinbarung an, bei der alle Geiseln freikommen. Netanyahu will das durch die Einnahme von Gaza-Stadt erreichen. Das Sicherheitskabinett hat eine Entscheidung getroffen und sich für die Bezwingung der Hamas und die Freilassung all unserer Geiseln ausgesprochen. Das beinhaltet große Anstrengungen. Die Armee ist bereits dabei, diese Entscheidung auszuführen. Ich möchte den Reservisten und den wehrdienstleistenden Soldaten, die sich auf die Aufgabe der Bezwingung und Befreiung vorbereiten, meine Achtung aussprechen. Die Armee geht davon aus, dass 70% der angeschriebenen Reservisten ihren Dienst antreten werden. Politische Beobachter halten das für eine sehr optimistische Einschätzung.
Da wird sich also erstmal noch zeigen müssen, wie groß die Verstärkung für die israelische Armee ausfällt und wann die Offensive nun tatsächlich richtig startet.
Ein Evakuierungsaufruf für die Menschen im Gazastreifen, den hat es ja auch noch nicht gegeben, oder?
Bisher nicht, aber die Armee hat ja gesagt, eine Evakuierung wird unvermeidlich sein. Wie das umgesetzt werden soll, ist aber auch noch völlig unklar. In Gazastadt sollen noch immer mehrere hunderttausend Menschen leben. Ja, und vor kurzem hat auch das Internationale Komitee des Roten Kreuz ist sehr deutlich gewarnt, so eine Massenevakuierung, das sei gar nicht möglich. Wenn sowas angeordnet werde, dann könnten viele dem gar nicht folgen, weil sie zu krank sind, zu schwach vor Hunger oder auch verletzt sind. Und zugleich müsse Israel auch sicherstellen, dass die Palästinenser menschenwürdig untergebracht und versorgt werden. Und auch das könne aktuell wegen der katastrophalen Zustände nicht erfüllt werden.
Viele Blicke richten sich aktuell auch nach China und da auf den mehrtägigen Besuch des russischen Präsidenten Putin. Der nutzt seine Reise und die Treffen dort, um die Beziehungen zu seinen Verbündeten zu festigen und die Zusammenarbeit auszubauen. Und er nutzt die Bühne auch dafür, um sich erneut zur Ukraine zu äußern. Was hört man denn da von ihm?
Ja, nicht wirklich Neues, muss ich sagen. Er hat eher seine altbekannten Positionen noch einmal deutlich gemacht. Geäußert hat sich Putin bei einem Treffen mit dem slowakischen Ministerpräsidenten Fico und hat da zum Beispiel nochmal die Angriffe auf die Ukraine verteidigt. Man sei gezwungen worden zu handeln, weil der Westen und die NATO versucht hätten, den gesamten postsowjetischen Raum zu vereinnahmen. Und mit Blick auf ein mögliches Friedensabkommen hat er sich auch wieder zum Dialog bereit gezeigt. Sich auf Sicherheitsgarantien für die Ukraine zu einigen, das sei möglich. Fakt ist aber ja, dass Russland die Ukraine weiter angreift und es fast täglich Tote und Verletzte gibt. Und Friedensgespräche bahnen sich weiterhin ja auch nicht an, trotz der jüngsten Bemühungen der USA.
Im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg wollen wir nochmal auf eine Geschichte schauen, die gestern bekannt geworden ist und über die wir auch in unserem Podcast kurz berichtet haben. Es geht um den mutmaßlichen russischen GPS-Störangriff auf das Flugzeug von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen.
Ja, ob Russland tatsächlich dahinter steckt, das wissen wir nicht. Aus Moskau ist dazu auch nichts zu hören. Von der EU hieß es, dass es solche Störaktionen in den vergangenen Monaten immer wieder gab, vor allem in den osteuropäischen Staaten.
Und das beunruhigt ja nicht nur die EU. Wir haben zu Beginn unseres Podcasts auch NATO-Generalsekretär Rutte gehört. Der sagt ja deutlich, wir nehmen das ernst und wir arbeiten intensiv daran, dass solche und andere Attacken künftig verhindert werden.
Aber klar ist eben, solche Störaktionen wie jetzt gibt es immer wieder und wird es wohl auch künftig geben. Stefan Tröndle aus unserer Wissenschaftsredaktion hat sich damit genauer befasst und kann uns einen besseren Einblick geben, wie solche gezielten Störungen funktionieren und wie man sie möglicherweise in Zukunft verhindern könnte.
Das Problem betrifft alle Fluglinien weltweit, insbesondere die, die oft im Nahen Osten unterwegs sind oder in Osteuropa, wie Air Baltic aus Lettland. Dort wissen die Piloten, dass in bestimmten Gebieten oft das GPS-Signal ausfällt, das für Navigationssysteme gebraucht wird. Es wird gestört. Von wem, ist unklar. Jamming heißt das, ein Problem, das in der Nähe von Krisengebieten vorkommt und das die Schifffahrt ebenso betrifft. Eine andere Art der Störung ist allerdings viel gefährlicher. Den Piloten im Cockpit wird vorgemacht, sie seien ganz woanders. Captain Jonas Christops, Flugsicherheitsmanager bei Air Baltic. Spoofing bedeutet, dass jemand versucht, Daten mit einem bösartigen Signal zu überdecken, also mit falschen Informationen, um damit falsche Reaktionen auszulösen. Christops meint die Navigationsdaten, die eigentlich vom Satelliten ins Cockpit kommen. Das Problem bei Spoofing: Piloten können nur schwer erkennen, ob und wie sie im Cockpit gehackt wurden. Niklas Ahrens bei der Pilotenvereinigung Cockpit zuständig für IT-Sicherheit.
Wenn es ein wirklich sehr gut gemachtes Spoofing ist, dann weiß der Angreifer, welches Ziel er hat. Das heißt, er hat sich einen konkreten Flieger ausgesucht. Er weiß die Position des Fliegers und versucht dann durch gezieltes Verfälschen des GPS-Signals diese Position abdriften zu lassen. Das sind so Attacken, wenn die wirklich gut gemacht sind, sind die nahezu nicht zu erkennen.
Weil die Systeme offen sind, unverschlüsselt und Angriffe auf mehrere Arten durchgeführt werden können.
Die einfachste Attacke für Spoofing wäre eine sogenannte Replay-Attacke. Ich nehme einfach das Zeitsignal, was ein Satellit aussendet, auf und spiele das mit einer gewissen Verzögerung ab und schon habe ich die Position leicht verfälscht.
Genauso ist aber auch die absichtliche Übermittlung falscher Navigationsdaten möglich. Captain Jornisch Christops erklärt, was in so einem Fall passiert. Wenn man sich betroffene Flüge auf einer Plattform wie Flugradar 24 anschaut, dann sieht man, dass die auf einmal weit wegspringen, auch wenn sie normal weiterfliegen. Das Flugzeug ist natürlich nicht in der Lage, 240 Meilen in einer halben Sekunde zurückzulegen. Sogar die digitalen Karten im Cockpit, die Moving Maps, können dann umspringen. Eine weitere Möglichkeit für Angreifer: Den Cockpit-Instrumenten werden falsche Höhendaten übermittelt. Prinzipiell wird die Höhe zwar über den Luftdruck gemessen, aber bestimmte Warnsysteme, wie das für Bodenannäherung, wichtig für Flüge im Gebirge, bekommen sie via GPS. Niklas Ahrens erinnert sich an einen Flug über die Emirate.
In Flugfläche 370, das heißt auf 11 Kilometern, schreit das Flugzeug plötzlich Terrain, pull up. Und da ist halt kein Berg, das weiß man. Und das Verfahren sagt, wenn man über einer gewissen Flughöhe ist, dann kann da kein Berg sein, dann ignoriere diese Warnung. Das Problem ist, wenn man weiter gespooft wird, dann schreit das System quasi so lange, bis man es ausschaltet oder gelandet ist.
Und dererlei Attacken nehmen zu. Die Europäische Flugsicherheitsbehörde EASA will die Fluglinien besser schützen. Aber sagt Cyril Rosé, EASA-Experte für Cybersicherheit, wenn ein Flugzeug heute gespooft wird, heute, dann gibt es keine Möglichkeit, das zu entdecken. In naher Zukunft wissen wir aber, wie man das kann. Zum Beispiel, indem die verschiedenen Navigationssysteme im Cockpit, es gibt mehrere, alle Daten automatisch abgleichen und bei Unstimmigkeiten Alarm auslösen, damit der Pilot ein anderes System nutzen kann. Das geht heute teilweise schon, ist aber abhängig vom Flugzeugtyp. Riskant ist Spoofing auf jeden Fall, sagt Cyril Rosé. Man könnte sich vorstellen, dass, wenn man so in eine virtuelle Position versetzt wird und nicht aufpasst, das Flugzeug das dann korrigiert, wieder auf den richtigen Kurs will und man dann so unberechtigt in fremden Luftraum eindringt. Wenn das in der Nähe der iranischen Grenze passiert, kann so etwas tatsächlich gefährlich werden. Der Iran hat bekanntlich schon ein ausländisches Passagierflugzeug abgeschossen. Auch viele andere Spoofing-Problemzonen liegen im Nahen Osten, vom Irak über Ägypten bis nach Israel. Wer die falschen Daten verschickt? Unklar. In Deutschland wären Probleme durch Spoofing undenkbar, sagt Robert Erdler von der Deutschen Flugsicherung. Jedes Verkehrsflugzeug hat mindestens zwei weitere Navigationssysteme an Bord und die Fluglotsen sehen die Flugzeuge auf dem Radar.
Es ist halt genau in so einem Fall dann ganz wichtig, dass man dann ein anderes System, was komplett unabhängig von dem läuft, dass man dann nutzen kann und dann auch 1:1 sicher darstellen kann, wo man ist und dass man auch lokalisiert wird.
Aber im Ausland gibt es oft keine teuren Funkfeuer und die Radarabdeckung lässt auch zu wünschen übrig. Deswegen setzen EASA und Pilotenvereinigung auf bessere Ausbildung und darauf, dass die verschiedenen Hersteller Gegenmaßnahmen entwickeln. Ein Patentrezept gibt es leider nicht, sagt Cyril Rosé. Wir möchten, dass sich die Situation verbessert, aber ich denke, der beste Weg, die Situation zu verbessern, ist, die Kriege zu beenden. Wenn die vorbei sind, verhält sich das GPS wieder normal.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Tarek Yusbashi. Bei mir im Studio war Laura Janka aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank für euer Interesse.